Interview mit Elvalon. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 47. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Heute habe ich mal wieder einen Gast für euch und ich freue mich ganz besonders darauf. Heute ist hier für euch Gilbert von Elvalon.
Hallo.
Und warum freue ich mich? Ja, Gilbert ist der erste, ja, nennen wir ihn mal, externer Gast, der hier in die Metal Markus Metal Podcast Metal Tonstudios gekommen ist.
Mhm.
Und schon schwer beeindruckt war, aber eher von meiner CD-Sammlung als, also nicht so sehr von dem Equipment, das hier steht, wo wir auch schon leichte Probleme mit hatten. Aber da hat man hier quasi, was bist du beruflich? Tontechniker, oder?
Kann man so sagen, ja.
Und wir hoffen, wir haben das Problem jetzt gelöst und wenn nicht, ist es einfach, keine Ahnung, ist Leben passiert, ne? Und wir versichern es oder so ähnlich, ist, glaube ich, eine Werbung.
Genau. So machen wir es.
Und von daher lassen wir uns davon jetzt auch nicht weiter abhalten. Ja, der Gilbert ist also hier und er ist Gitarrist bei der Band Elvalon. Und ich habe vorab noch eine Info für euch, die ihr vielleicht gar nicht wusstet. Der Gilbert, der mag nicht so unbedingt Fußball. Kann man das so sagen?
Das kann man absolut so sagen, ganz richtig, ja.
Wie komme ich darauf? Ja, Leute, jetzt gerade, wo wir hier aufnehmen, spielt Deutschland gegen Ungarn. Also, wenn ihr schlau seid, findet ihr jetzt raus, wann wir hier aufgenommen haben. Also, während die EM läuft, nehmen wir hier auf, weil wir beide überhaupt keinen Bezug zu Fußball haben. Kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, finde ich auch ganz gut so. Streiten wir uns schon mal nicht über diese Sache. Ja. Über Fußballergebnisse oder Mannschaften oder was auch immer. Ja.
Genau. Fußball ist also kein Thema für dich, aber ein Thema für dich ist Musik, Gitarre spielen.
Ja, Musik vor allem, genau. Gitarre ist für mich eher so ein Instrument, also ein Mittel, sich auszudrücken. Ich spiele mehrere Instrumente und Gitarre ist eine davon. Aber ja, genau, Musik ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema in meinem Leben, ja.
Das ist schon mal sehr gut. Und du bist Gitarrist bei der Band Elvalon.
Korrekt.
Ja. Elvalon existieren seit 2010 und du bist seit 2012 dann an der Gitarre dabei. Wie ist das denn damals dazu gekommen? Also hatte die Band vorher einen anderen Gitarristen oder war das nur so ein Projekt erstmal? Hau mal raus. Wie ist das alles zustande gekommen?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, aber dafür sind wir ja da.
Genau, gerne.
Ich hatte damals eine Band, in der ich Keyboard gespielt habe. Die hieß Ravian. Wir haben es Symphonic Power Metal genannt, hatten auch einen Proberaum hier in Moers. Und wie das oft mit so jungen Bands ist, man teilt sich oft einen Proberaum, um die Miete zu halbieren. Und diesen Proberaum haben wir uns geteilt mit einer Gruppe, die damals noch keinen Namen hatten. Das waren aber halt in Person dann schon Martin, der jetzige Schlagzeuger von Elvalon, Pascal, der Keyboarder und dann kurze Zeit darauf auch Nele, die Sängerin. Zu der Zeit gab es noch einen Bassisten, Matthias, und es gab noch vor mir einen anderen Gitarristen, den Chris. Alles zu der Zeit damals Mörser. Und ja, weil man halt Proberaumkollegen waren, gab es mal Zeit, wo man sich mal dort gesehen hat, über den Weg lief. Das war dann noch Schulzeit, man hatte viel mehr Zeit. Man war auch mal dann einfach nur so da, selbst wenn man jetzt gerade keine Bandprobe hatte, weil das einfach so ein Ort war, an dem man rumgehangen hat. Wir hatten halt das Glück, dass dieser Proberaum sehr zentral in Moers lag und dadurch war das ja einfach ein Ort zum Zeitverbringen auch.
Also so Unbeschwertheit der Jugend, wo man noch Zeit hatte, genau.
Ich ja, weiß genau, wirklich. Was du meinst. Ja, ich denke daran gerade wehmütig zurück an diese Zeit, wo man einfach mal noch mal abends was anderes gemacht hat, irgendwie ohne großen Sinn und Zweck. Genau, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die da hinkamen. Ich glaube, das war irgendwie, wahrscheinlich kannten sich Leute aus meiner Band irgendwie mit denen aus der Schule. Ich weiß nicht, sind auch alle ein paar Jahre jünger als ich gewesen. Immer noch, man altert ja gleichermaßen.
Die sind jünger gewesen. Ach so, ja.
Jetzt nicht mehr, nein, sind immer noch jünger als ich. Das ändert sich leider nicht mehr. Jetzt muss ich kurz über den Faden zurückfinden. Genau. Und ich habe dann halt dadurch, dass ich halt einfach mal dort Zeit verbracht habe, auch zwischendurch dann mal ein paar Töne gehört, was die da so produzieren. Und ich war da sehr angetan von. Also gerade die Stimme von Nele hat mich damals sehr bewegt, oder zumindest habe ich da nur was gehört, was ich unglaublich toll fand, wo ich dachte, wow, das hat aber echt Potenzial. Also da ist irgendwas, wo man irgendwie was draus machen sollte. Und so kam es dann, also man muss auch wirklich sagen, wenn wir jetzt sagen, Elvron wurde 2010 gegründet, dann heißt 2010 aber auch, da haben die dann erstmal Instrumente in die Hand genommen. So, also okay. Das kann man jetzt nicht vergleichen und denken, ja, die haben 2010 schon, weiß ich, irgendwas Dolles schon gemacht irgendwie. Das waren wirklich die blutigsten Anfänge für die. Vielleicht ging es noch ein bisschen vorher los, 2009, aber auf keinen Fall früher.
Also den Wert 2010 habe ich aus den Metal Archives. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer es da eingetragen hat, aber es scheint ja zumindest ein Körnchen Wahrheit dran zu sein.
Auf jeden Fall. Nee, das ist auf jeden Fall, dass das war. Ja, auf jeden Fall. Und sie hatten auch schon den Namen, meine ich dann auch schon 2010 oder zumindest kurz darauf. Der stammt tatsächlich von meinem Vorgänger, Gitarristen, dem Chris. Der kam irgendwann in den Proberaum mit einem Zettel, wo er irgendwie aus irgendeinem elbischen Wörterbuch einfach wahllos Begriffe rausgeschrieben hatte und die vorgeschlagen hatte. Und irgendwie hat man sich dann damals auf Elvlon geeinigt. Das war auch vor meiner Zeit. Ich habe dann im Namen nicht mitbestimmt. Aber so wurde es mir dann später erzählt. Ich glaube, der hing auch sogar noch längere Zeit. Wir hatten so eine Art schwarzes Brett da am Proberaum. Ich glaube, der Zettel hing auch noch eine Zeit lang da rum.
Also das heißt, es ist kein Fantasie, also es ist schon ein Fantasiewort, aber nicht von der Band. Es
genau.
Ist halt also von Tolkien, hast du, glaube ich, dann
genau.
Irgendwie gesagt.
Ist ganz
es,
genau.
Weißt du denn, was es bedeutet?
Ja, natürlich. Das müssen wir in jedem zweiten Interview beantworten, diese Frage. Das ist nee, das heißt Elvelon. Ach Quatsch, nein. Also
super Erklärung, Gerrit. Elvelon heißt Elvelon. Ach so.
Elvelon heißt Elbenfreund. Ah. Man kennt das vielleicht aus den Filmen, wenn man die Herr-der-Ringe-Filme gesehen hat. Im ersten Film gibt es eine Szene an den Toren Morias, wo Gandalf das Passwort nicht mehr einfällt. Und wo es ja dieser Spruch dann ist, sprich Freund tritt ein. Und da ist es ja das Wort dann für, also das elbische Wort für Freund ist ja Mellon. Also haben wir das Lon auch schon drin. Und das ist dann diese Kombination aus Elben und Freund, also jeweils die elbischen Wörter dafür, dann Elvelon. So, also Freund der Elben oder Elbenfreund.
An die Stelle kann ich mich erinnern. Ja. Ich glaube auch, ja, Frodo wird, glaube ich, irgendwann Elbenfreund wirklich genannt, meine ich. Aber ich weiß nicht, ob das im Film so
ist. Das wollte ich gerade sagen, in der Peter Jackson-Verfilmung glaube ich nicht, aber ich glaube, in den Büchern kann das ja gut sein, ja.
Ja, also ich habe sowas im Ohr. Ich meine, es ist aber wirklich eine Szene, die im Film nicht drin ist. Die ist relativ am Anfang, glaube ich, aber ist auch egal.
Das könnte gut sein, ja. Aber zumindest dieses Lon ist in der Verfilmung von Peter Jackson auf jeden Fall zu hören und
ja.
Da kann man so Wissen von herholen. Genau, so ist damals dann der Name zumindest entstanden. Wie gesagt, ich war Keyboarder in einer anderen Band, diese Band namens Ravian, wie gesagt. Und ich habe diese Sachen von denen gehört und gerade die Stimme und fand das ganz toll. Und dann habe ich so ein bisschen mich da eingeschlichen und gesagt, so, komm, lass doch mal irgendwie ein paar Demos aufnehmen. Lass das mal irgendwie mal festhalten. Ich wollte irgendwie daran teilhaben an dem Projekt. Wollte mich da irgendwie so ein bisschen einschleichen. Aber es klingt so egoistisch, aber ich fand es wirklich toll und ich dachte, boah, da muss man doch irgendwas draus machen. Und dann haben wir dann halt, das muss ja 2011 oder vielleicht auch schon 2012 gewesen sein, halt dann angefangen, die ersten Demos aufzunehmen. Damals auch noch mit den anderen Leuten. Das war sehr schön, das hat irgendwie viel Anklang gefunden, diese ersten Aufnahmen. Die gibt es auch noch irgendwo, aber das ist wirklich, das kann ich mir jetzt kaum noch anhören. Ne? Aber die gibt es halt irgendwo noch, diese Aufnahmen.
In den Tiefen des Internets.
Ja, im Internet nicht, nein, das haben wir nie veröffentlicht. Das war mehr so für uns oder den engeren Kreis, würde ich jetzt mal irgendwie so sagen.
Das sagst du jetzt. Irgendjemand hat das bestimmt irgendwo auf irgendwelche fragwürdigen
Dienste hochgeladen. Ich weiß nicht, ob das die Band verlassen hat irgendwie. Das war auch noch so, da war noch nicht so ganz klar, ja, aber was singen wir jetzt eigentlich? Und die Texte waren auch noch so improvisiert und dann waren, wenn der Song drei Strophen hatten, war das dreimal dieselbe Strophe irgendwie vom Text. Also das war jetzt noch überhaupt nichts, was man irgendwie jetzt so raus irgendwie präsentieren konnte. Aber das war auf jeden Fall so die allerersten Beginne, dass wir überhaupt mal irgendwas aufgezeichnet haben. Und um das jetzt mal abzuschließen, das Thema, ich war dann an dem Punkt, wo ich sagte, ja, komm Leute, ich bin einfach zur Band gegangen und gesagt so, komm, schmeiß mal euren Gitarristen raus, ich habe Lust, da Gitarre zu spielen.
So hätte ich dich gar nicht eingeschätzt, das ist ja voll so ein Arschloch-Move.
Ja, vielleicht, aber es hat der Band auch sehr viel gebracht. Also es, vielleicht war es ein egoistischer Move, aber ich glaube, dem gesamten Konstrukt Elvelon, den Menschen da drin, hat das was gebracht, dass ich dann dabei war. Wie gesagt, ich hatte ein bisschen mehr Banderfahrung. Ich habe schon selber aufgezeichnet und habe selber schon im Tonstudio gearbeitet. Also ich konnte da sehr viel Know-how einbringen, was auf jeden Fall der Band was gebracht hat. Man muss auch leider dazu sagen, wahrscheinlich wird er mich dafür hassen. Ich glaube aber auch nicht, dass er das hört, der Chris, der alte Gitarrist. Er war jetzt kein großes Talent an der Gitarre. Er ist ein wirklich sehr netter Mensch, aber während die anderen wirklich sehr schnelle Fortschritte gemacht haben, das war wirklich alles ein sehr kurzer Zeitraum. Ne? Das war jetzt nicht über viele Jahre, es war über ganz wenige Jahre. Wie gesagt, davon, dass man mal ein Instrument in die Hand nimmt und dann schon auf der Bühne steht, das waren 3-4 Jahre oder so, das ist nicht viel. Vor allem nicht im Metal. Jetzt habe ich den Faden verloren, wo ich eigentlich hin wollte. Also wie gesagt, ich glaube, das hat der ganzen Sache auf jeden Fall geholfen. Ich glaube auch, aus ihm wäre jetzt, glaube ich, kein großer Gitarrist geworden. Er hat, glaube ich, danach relativ schnell die Gitarre auch an die Wand gehangen. Hat ihm auf jeden Fall wehgetan, ich weiß das, tut mir auch sehr leid. Aber ich glaube, dem großen Ganzen hat es geholfen.
Bohren wir mal nicht weiter in alten Wunden anderer Leute.
Nee, auf keinen Fall, das möchte ich ihm gar nicht antun. Nein.
Darum kommen wir mal zum anderen Thema.
Ja, gerne.
Die eine Frage, die ich mir notiert hatte, hast du ja schon beantwortet. Das war eben Elvelon, was bedeutet das und alles drumherum. Und ihr habt ja mittlerweile euer zweites Album, euren zweiten Longplayer, wie man ja fachmännisch sagt, rausgebracht. Aber zwischen eurem Debütalbum und dem Nachfolger sind, wie du es, glaube ich, selbst gesagt hast, 6 verdammte Jahre vergangen. Ist jetzt ja für eine Band, die ziemlich am Anfang steht, wirklich eine verdammt lange Zeit. Warum genau hat das so lange gedauert? Also ich gehe mal davon aus, ihr seid jetzt alle nicht Berufsmusiker und bestreitet mit Elvelon nicht euren Lebensunterhalt, weil das wäre ja wahrscheinlich so der musikalische Selbstmord gewesen. Aber was genau ist zwischen 2018 und 2024 dann passiert? Also ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr die ganze Zeit faulgelenzt habt.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich denke, das liegt an mehreren Punkten. Also zum einen muss ich erst mal sagen, 2019 haben wir vor allem einfach sehr viele Konzerte gespielt. Das war ein ganz tolles Jahr für uns, in dem wir noch gar nicht darüber nachgedacht haben, jetzt schon wieder Songs zu schreiben. Da waren wir froh, mal die erste Platte geschafft zu haben überhaupt und jetzt mal eine Zeit lang auf diesen Lorbeeren auszuruhen, nur eine Zeit lang, wie gesagt, jetzt mal ein paar schöne Konzerte spielen, ein bisschen die Ernte einholen, wie wir gerne intern sagen. Ja, man gibt ja die ganze Zeit, man sät und das ist sehr viel Arbeit und ich habe sehr wenig geschlafen in der Zeit der Produktion dieses Albums und dementsprechend waren wir dann ganz froh, da mal, wie gesagt, die Ernte einzuholen, einfach mal ein bisschen zurückzubekommen wieder. Und wir haben dann Ende 2019 ging es dann so langsam konkret, dass wir überlegt hatten, okay, was machen wir jetzt mal für neue Songs, welche Ideen gehen wir an? Wir hatten noch so ein paar Sachen noch in Hinterhand, die bei Until Dawn hinten runtergefallen sind. Und warum es so lange gedauert hat, ich glaube, es liegt vor allem daran, dass wir eine Band sind, wir müssen zusammen in einem Raum sitzen. Also es gibt ja viele Bands, ich würde sogar sagen, das ist der Großteil, wo es meistens eine Person gibt oder vielleicht 2, 3, auf die zusammen irgendwie alles schreiben und dann geben die es immer tragen es den anderen vor und die spielen das dann einfach mit. Und die machen einfach mit ab dem Punkt irgendwie so.
Meinst du der Tobi-Sammet-Faktor zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel. Ach, das gibt's in ganz, 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 ganz vielen Bands ist das so. Und das ist auch völlig in Ordnung, aber wir haben für uns relativ früh in der Bandgeschichte festgestellt, das ist nicht unser Weg. Wir müssen wirklich zusammen in einem Raum sein. Es muss auch zwischendurch mal krachen. Es muss auch mal hier und da wehtun. Und nur so kommt das am Ende dabei raus, was wir machen. Ich meine, ich glaube, das hört keine Hörer am Ende, aber für uns als Band ist das super entscheidend, dieser Prozess. Also wir reden auch sehr, sehr viel über die Sachen, die wir machen. Es ist auch nicht so eine Band, wo man irgendwie 100 Riffs schreibt und dann nimmt man irgendwie 20 davon, sondern bei uns ist wirklich, wenn wir eine Idee haben und an die glauben, dann sezieren wir die richtig durch und legen da sehr viel Zeit und Energie rein. Manchmal muss was ein bisschen liegen bleiben, dann geht man nochmal an eine andere Baustelle. Das kann schon mal vorkommen. Aber an sich stecken wir schon sehr viel Energie und Zeit in die Sache rein. Und Zeit ist genau der Faktor, warum es jetzt halt auch 6 Jahre dann gedauert hat, ist halt, das wird mit jedem Jahr schwerer, so richtig viele Stunden am Stück irgendwo zusammen im Raum zu sitzen. Natürlich kam eine Pandemie auch noch dazu erschwerend ins Spiel.
Ach ja, da war was.
Da war ja auch noch was, genau, genau. Die hat uns da schon ganz schön reingerieben. Also wir haben dann, wie gesagt, so Ende 2019, Anfang 2020 schon erste Ideen angefangen und sind dann halt in Stocken geraten durch die Pandemie. Wir haben eine Zeit lang mal probiert, ne, dann auch die klassischen Sachen, dass man mal über Skype haben wir es damals noch gemacht, da kannten wir Zoom noch gar nicht. Über Skype haben wir dann noch Videokonferenzen gemacht, aber das ist auch nicht dasselbe. Man ist nicht zusammen am Raum, man ist nicht zusammen an den Instrumenten, da entsteht nicht wirklich was bei. Das waren dann mehr organisatorische und so theoretische Treffen. Als dann die ersten Lockerungen gab, haben wir uns dann wieder so langsam getroffen. Das waren dann auch so Geschichten, also ich kann jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, wir sind, was das Finanzamt angeht, sind wir eine GbR, eine Gemeinschaft bürgerlichen Rechts, Gesellschaft.
Nicht Gesellschaft, Gesellschaft
bürgerlichen Rechts, Entschuldigung, genau. Das heißt, wir sind schon sowas fast wie Arbeitgeber, keine Ahnung, was man so nennen kann. Ja doch, kann man vielleicht schon so nennen. Das heißt, wir durften uns auch irgendwann selber so Dokumente ausstellen, dass das Teil unseres Einkommens ist, unseres Berufs und das, also es gab ja auch wirklich Ausgangssperren und dann und irgendwie ab einer gewissen Uhrzeit, aber das waren auch Zeiten, wo man dann mal so probt oder sich zusammen trifft abends nach 10 Uhr und dann hat dann jeder von uns mal so einen Zettel im Auto liegen gehabt irgendwie. Ja.
Den hatte ich auch von meinem Arbeitgeber,
ja.
Damit man draußen unterwegs sein durfte. Ich erinnere mich noch, das waren diese lustigen Beschränkungen, wo es hieß, du darfst nach 22 Uhr nicht zusammen draußen unterwegs sein und das Bekloppte war ja, selbst wenn du verheiratet bist, hättest du mit deiner Ehefrau nicht draußen rumlaufen dürfen, aber du bist danach gemeinsam ins gleiche Bett gestiegen. Also es war eine sehr bekloppte Zeit. Ich kann mich
daran erinnern. Ja, absolut. Da wurden viele Sachen mit der heißen Nadel gestrickt und das verstehe ich auch. Da war nicht immer alles ganz bis zum Ende durchgedacht. Ist aber auch okay. Wie gesagt, so haben wir uns dann die ersten Treffen wieder ermöglicht. Auch wirklich mit Abstand im Raum und Maske auf, was für unseren Schlagzeuger wirklich nicht einfach war. Also der hat da auf jeden Fall drunter gelitten. Das tut mir auch jetzt immer noch sehr leid. Das war aber auch der Vibe war nicht gut. Das war immer noch nicht dasselbe und irgendwie so richtig der kreative Flow kam dann noch nicht so richtig ins Laufen. Das fing erst wirklich wieder an, als sich auch die Regeln wieder langsam abgeschwächt wurden und wir wieder uns relativ normal treffen konnten. Eigentlich da ging es erst wieder los. Wie gesagt, das hat uns auch nochmal bestimmt ein halbes Jahr gekostet. Das macht jetzt, glaube ich, bei 6 Jahren gerechnet nicht mehr so viel. Wir können jetzt nicht alles auf die Pandemie schieben, wie gerne ich es auch tun würde. Das ist Quatsch. Es wird einfach mit den Jahren immer schwerer, wirklich viel Zeit in dieses Projekt zu stecken, vor allem diese gemeinsame Zeit. Einzeln können wir immer noch Sachen machen, aber diese gemeinsame Zeit, diese zentrale, entscheidende Zeit für Songwriting, gerade weil wir alle an den Songs beteiligt sind. Es ist nicht irgendwie, dass irgendwie einer da jetzt irgendwie gar nichts mit am Hut hat oder so. Das wird einfach schwerer. Und wir versuchen immer, unsere Prozesse zu optimieren. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt, dass irgendwann so sein wird, dass es jedes Jahr ein Elfenalbum gibt. Also nicht ohne KI-Implementierung an irgendeinem Punkt. So.
Falsches Thema.
Ja, aber es ist ein Thema, es ist ein Thema. Dementsprechend, und ich finde es aber auch okay, also ich warte auch gerne 4 Jahre auf ein nächstes Blind Guardian Album, wenn das dafür dann richtig gut ist zum Beispiel. Also das dauert da auch die Zeit und ich verstehe das auch, weil die Musik ist auch sehr komplex. So, ich würde nicht sagen, dass unsere Musik genauso komplex ist, aber trotzdem ist für uns dieser Prozess, dieser Erschaffensprozess ist für uns auf jeden Fall komplex. Wie gesagt, weil wir oft auch mal Parts wieder verwerfen und dann nochmal irgendwann stellen, nochmal neu anfangen, nochmal, das Tempo des Songs passt nicht, das muss nochmal ganz anders und so. Das passiert einfach und wir wollen auch diesen Fehlern und diesem Prozess den Raum geben, den es verlangt und uns da nicht so hetzen lassen unbedingt. Natürlich ist klar, das ist nicht wirklich lukrativ gedacht und das Label sieht das auch anders. Ich hoffe mal, das nächste Album kommt in 4 Jahren statt 6, dass wir einfach so ein bisschen das optimieren, aber ich glaube, in den Grundzügen, es wird nie, glaube ich, der Fall sein, wie gesagt, dass jetzt jedes Jahr ein Elfenalbum kommt. Das wird, glaube ich, nicht passieren in Zukunft. War jetzt eine sehr lange Antwort.
Alles gut. Du glaubst gar nicht, wie oft ich schon mit Leuten gesessen habe, du fragst die was und die geben dir so Antworten mit 2 Sätzen und du denkst, okay, und wie wollen wir 45 Minuten vollkriegen?
Ja gut, das ist das andere Extrem. Ich versuche es mal in der Mitte zu treffen irgendwo.
Genau.
Ja.
Du hast es eben ja schon gesagt, das Label findet das dann vielleicht auch nicht so toll. Label ist ja auch ein Stichwort. Ihr habt ein neues Label. Ihr wart vorher bei Reaper Entertainment, genau. Wenn ich mich nicht völlig irre. Und jetzt seid ihr bei Napalm Records. Also das ist schon ein Sprung, oder? Ist das jetzt nur in meiner Wahrnehmung so?
Das ist auf jeden Fall ein Sprung, auf jeden Fall, ja, ja. Also Reaper Entertainment war ja, als wir damals dazugekommen sind, auch recht jung, aber das sind auch alles ältere Nasen aus der Branche. Das waren jetzt keine absoluten No-Names oder absolute blutige Anfänger. Die hatten auch schon Strukturen und Vertriebswege, die sie aus ihren vorigen Berufen hatten. Also das war der Sprung ist jetzt gar nicht so riesig, auch wenn er jetzt natürlich sehr groß wirkt von der Außenbetrachtung. Das verstehe ich total. Entschuldigung, wie war die Frage
nochmal? Es war eigentlich gar keine Frage.
Ach so, okay.
Die Frage wäre dann gewesen, was bedeutet dieser Wechsel für euch? Also bringt es jetzt wirklich viel, wie man, du ja auch zugestimmt hast, in der Außenwahrnehmung ist das wahrscheinlich so, weil Napalm, hallo, da sind Saltatio Mortis, da ist Grave Digger waren da mal und weiß ich nicht wer. Also Napalm Records kaufen ja gefühlt im Moment jede zweite Band so ungefähr ein, wenn sie nicht bei Atomic Fire oder, wie es jetzt neuerdings, glaube ich, heißt, Raining Phoenix Entertainment landet.
Oh, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Okay. diesen weiteren Wechsel kenne ich noch gar nicht. Okay, spannend. Also auf jeden Fall. Wann sind wir denn dazugekommen? Ich glaube, das war der Wechsel war so ein bisschen im Stillen, weil das nämlich genau, glaube ich, zur Pandemie war. Also wir waren, bevor das Album rauskam, waren wir schon über 2 Jahre bei Napalm. Wenn nicht sogar fast 3. Wie gesagt, das ist so ein bisschen im Stillen passiert. Wir haben mal einen kurzen Post dazu gemacht, aber das war's dann auch.
Übrigens, wir haben ein neues Label.
Ja, ja, wir haben noch so ein schönes Foto gemacht, wo wir es zusammen da irgendwie einen Stift halten und den Vertrag da schreiben. Völliger Quatsch, aber naja, wir wollten das irgendwie. Also für uns hat das natürlich was gemacht. Das ist natürlich, wenn dich so ein großes Label fragt, eine Form von Anerkennung, eine Form von Ritterschlag. Ne? Das hat uns auch wirklich sehr glücklich gemacht. Es fühlt sich auf jeden Fall auch anders an. Man merkt halt einfach, dass da Strukturen einfach sehr gewachsen und sehr gefestigt sind, was Promotion angeht. Da ist ein großes Team, wirklich, der steckt dahinter. Wenn man mal so guckt, okay, mit wie vielen Leuten man in der Zeit E-Mails ausgetauscht hat, also mit verschiedenen Adressen bei Napalm, dann häuft sich das schon ganz schön. Also wir haben bestimmt mit 10, 20 verschiedenen Personen da irgendwie zu tun gehabt. Das hat man natürlich bei so einem kleinen Label vorher nicht gehabt. Da hat man immer dieselbe Person angeschrieben. Das war immer nur ein unendlicher E-Mail-Verlauf. Und jetzt muss man wirklich echt drauf achten, so allen Antworten, es sind auch immer noch 3 Leute im CC und so. Also da mussten wir nochmal kurz so ein bisschen dran gewöhnen, auf jeden Fall. Vor allem, es war auch einfach in dieser Zeit halt, als wir gesigned hatten, dann die nächsten 2 Jahre, während wir die Platte noch gemacht haben, super still im Kontakt. Wir haben das gar nicht gemerkt, dass wir beim neuen Label sind. Also das kam dann wirklich erst so, ich glaube mit dem ersten Video-Release kam das dann erst, dass wir gemerkt haben, ach hoch, jetzt passiert was und jetzt plöppt überall der Name auf einmal auf. Und wenn man bei Google mal Elvelon eingibt, jetzt sind da irgendwie 1000 Einträge neu die Woche da gekommen oder sowas. Das war wild. Weil es war wirklich so, 2 Jahre war völlig entspannt, wir haben nichts gehört und dann ab dem ersten, wir können dann eine Woche vor dem ersten Video oder so, pam, E-Mails voll, Postfach voll, auf einmal Interview nach dem anderen. Wir haben zum Teil 8 Interviews am Tag gegeben, über mehrere Wochen oder sowas in der Woche. Da, ganz toll, aber es war ein heftiger Sprung, eine sehr exponentielle Kurve. Manchmal ging es sehr flach an und dann ging es auf einmal ganz schön ab. Das war auf jeden Fall ein heftiger Wechsel. Das hatten wir vorher so nicht. Vorher war es so ein bisschen stetiger alles, ja.
Ja, wunderbar. Euer neues Album, jetzt eben bei Napalm, heißt ja Ascending in Synergy. Was soll denn das bedeuten? Oder warum habt ihr das Album so genannt? Weil ein Titeltrack gibt es jetzt ja nicht.
Richtig, wollten wir mal nicht mehr machen mit dem Titeltrack.
Haben wir einmal gemacht, da haben wir gedacht, nächstes Mal machen wir dann aber nicht.
Nee, boah, es ist einfach in der Kommunikation oder manchmal auch in der Buchhaltung so schwierig, dann hast du irgendwie das Album Until Dawn, den Song Until Dawn, dann haben wir noch eine DVD gemacht, die ist Until Dawn Live. Und das wird irgendwann so unübersichtlich in der Buchhaltung, weil alles auf einmal Until Dawn heißt und man muss immer alles in Klammern hinterschreiben. Ja, dann, nee, das ist jetzt die DVD, nee, das ist jetzt die DVD, nee, das ist jetzt der Song. Also das spart dir einmal Zeit beim Überlegen, wie heißt denn der Song oder das Album, dass es einfach einen Titeltrack gibt. Und danach kostet sich das nur noch ganz viel mehr Zeit und Mühen, das irgendwie auseinanderzuhalten. Okay, nee, das ist der Song, nee, das ist das Album, nee, das ist die DVD. Und ja, so viel zum Thema Titeltracks. Ich würde das nicht nochmal machen, glaube ich.
Klingt aber jetzt sehr unromantisch.
Es tut mir leid. Ja, ja, ich muss da leider viel entzaubern, glaube ich, heute.
Also das macht nichts, das ist ja gut.
Ja, ja. Ich zähle schon gern Leuten, wie es eigentlich ist. Und das gehört dazu. Ja, Ascending in Synergy bezieht sich nicht irgendwie auf einen Song oder sowas, sondern das war so ein bisschen, wir wollten natürlich einen Titel haben, der so das Album irgendwie zusammenfasst oder zumindest so eine Grundstimmung vermittelt. Und da die meisten Texte von unserer Sängerin Nele dieses Mal stammen, was jetzt auch anders ist, das war vorher nicht so, können wir gleich später vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen, ist das auch eine Idee von ihr gewesen. Zumindest du das Grundthema. Und das ist auch so ein Thema, was sich sehr auf ich muss jetzt noch mal ein bisschen ausholen, auf Corona bezieht, weil in dieser Phase, wo gerade wenn man vielleicht gerade keinen Partner oder Partnerin hat oder so, dass man in so einem Lockdown zu Hause auf einmal hockt, und gibt schon viele Leute, die einfach dann anfangen, ja, dann kann ich jetzt den ganzen Tag PlayStation spielen, geil. So. Aber es gibt auch viele Menschen, denen fehlt dann, glaube ich, sehr der soziale Kontakt. Und ich glaube, während Corona haben sich viele Leute Gedanken darüber gemacht, was habe ich jetzt eigentlich bisher in meinem Leben gemacht, wo stehe ich jetzt und was will ich eigentlich noch so machen aus meinem Leben. Und ganz in diesem Zeichen stehen auch die meisten Texte auf dieser Platte. Gerade Nele hat sich da viel Gedanken darüber dazu gemacht, über Themen wie, ja, so ein bisschen aus sich selbst herauswachsen, aus sich selbst ein bisschen mehr machen, als man bisher ist und generell einfach eine persönliche Entwicklung aus einem eigenen Antrieb heraus. Und was sie da vor allem gemerkt hat, ist, und jetzt komme ich langsam zum Titel zurück, ist, dass es so zwei Formen von ihr gab und das ist so eine, immer so die innere Welt, so die innere Persönlichkeit und immer noch so eine weitere Persönlichkeit, die mehr so im Außen steht, die dann mit Menschen kommuniziert eher. Und hat dann auch während Corona gemerkt, so wie weit das auch manchmal auseinandergehen kann. Gerade wenn man sehr viel Zeit wieder mit sich alleine verbringen muss und dann mal wirklich so merkt, oh, was ist denn eigentlich bei mir los? Wie geht's mir eigentlich? Wie geht's dieser inneren Welt? So. Und dann auf einmal sehr, sehr weit weg ist von dieser äußeren Welt, hat sie sich darüber, glaube ich, viele Gedanken gemacht und viele Texte drehen sich irgendwie so ein bisschen um dieses Thema und dieses Zusammenziehen dieser beiden Welten wieder. Also, dass man so ein bisschen sein inneres Ich wieder ein bisschen näher zusammenzieht mit der Version, die man vielleicht für andere Menschen ist. Also, dieses Innere, und ich komme jetzt zu mit dem Äußeren, das meinen wir mit diesem Synergy. Also, dass das ja auch eigentlich eine Synergie sein darf, dass das eine Einheit vielleicht wieder werden sollte und dass man durch diese Einheit stärker aus der Sache wieder herausgeht. Und das ist eben dieses Ascending, also dieses Aufstehen in der Synergie. Und so ist es auch auf dem Cover auch abgebildet. Da ist es ja genau diese ganze stürmische Meer steht auch so ein bisschen auch für so innere Sturm, so eine innere Unruhe auch, die sie vor allem, glaube ich, zu dieser Zeit gespürt hat. Und dass halt diese Verbindung aus diesem inneren und äußeren Ich zusammen eine kraftvolle, deswegen auch diese Kugel, das soll schon was Magisches, Kraftvolles darstellen und in dieser Kugel diese beiden Figuren, die sich so die Hände versuchen zu reichen, damit wollen wir das so darstellen, ne? Diese äußere und innere Welt, die versucht zueinander zu greifen und in dieser neuen Einheit zusammen daraus entwachsen kann, daraus aufgehen kann aus diesem Sturm.
Ja, das klingt doch sehr schön.
Wow, also es ist ein Riesenthema. Wir über sowas reden wir lange in der Band. An dem Titel haben wir auch sehr lange gesessen. Aber es trifft jetzt total auf den Punkt, was wir sagen wollten. Und es muss auch gut klingen immer, das ist auch mal ein guter Punkt. Es sollte sich auch irgendwie nach was. Das Produkt muss auch irgendwie gut aussehen und also muss auch irgendwie gut klingen. Das ist auch immer ein Teil dieser Branche, dieses Businesses. Ja, so kamen wir da drauf.
Lange Antwort, aber macht ja nichts.
Ja, ich muss das in der Gänze versuchen, immer jedes Detail auch so ein bisschen damit reinzuholen, weil das ist schwierig, das auf drei Sätze runterzubrechen.
Ja, macht ja nichts, dafür sind ja Podcasts ja, schön, weil da genau. Kann man ja die ganze Zeit reden.
Im
Interview würden da jetzt drei Sätze stehen im Printmedium und hier, wer es wissen möchte, kann hier die lange, ausführliche Version.
Ja, ganz genau. Ist auch mal schön, die auch mal erzählen zu können. Weil wir kriegen von Napalm in der Regel immer so Interview-Slots, die gehen dann so 25 Minuten. Mhm. Da beantwortet man dieselben 5 Fragen jedes Mal. Irgendwann weiß man schon, okay, jetzt sagt Nele das, jetzt sag ich gleich das. Weil wir schon, man optimiert unabgesprochen diesen Prozess irgendwann.
Da könnt ihr ja die Sachen aufnehmen und einfach nur abspielen. Ist ja noch optimierter. Da können da ja dann.
Das ist ja schon mit Video, es wär ja assi. Aber es war schon irgendwann so nach dem 10. Interview. Immer war es so ein bisschen so, oh, schwierig. Und da habe ich mir so ein Spielchen erlaubt. Eine Freundin hatte mir so Clip-Piercings gegeben oder so Ohrringe, die man einfach nur so irgendwo dran klippt. Und wenn man dann so 25 Minuten interviewt und direkt danach das nächste, ich habe einfach bei jedem Interview das woanders hingemacht. Einfach nur 2 an die Ohren, 2 in die Nase, 1 in die Mitte. Einfach nur, um das so ein bisschen aufzulockern, dass ich, weil ich, man sieht sich auch die ganze Zeit selber bei Zoom.
So. Ja, klar.
Einfach nur. Also ich wollte jetzt gar keinen da irgendwie foppen oder irgendwie, ne, aber ich wollte mir selber mal ein bisschen die Sache versüßen, weil man beantwortet wirklich dieselben 5 Fragen in jedem Interview. Das ist halt einfach so.
Und die 5 Fragen hatten wir jetzt auch schon wieder?
Nee, eine hatten wir bisher. Also die mit dem, ja wohl 2. Vielleicht sogar 3.
Eigentlich 4 und
nee. Oder 5. 3 hatten wir, glaube ich, schon. Es ist immer der Name, es ist immer, warum hat es 6 Jahre gedauert? Und manchmal ist es noch, was ist das mit dem Titel? Irgendwie so, das kommt nochmal, ja. Deswegen, wie gesagt, es ist sehr, sehr schön, heute mal ein bisschen Zeit zu haben und mal diese Fragen mal etwas ausführlicher zu beantworten. Weil manchmal trifft es nicht ganz den Kern, wenn man das in 2 Sätze formuliert.
Verstehe ich vollkommen. So, kommen wir dann mal zu einem anderen Thema. Songwriting dauert bei euch, glaube ich, länger, weil ich kann mich erinnern, auf der Release-Show hat Nele gesagt, dass, ich glaube, es war Into the Vortex, euer schnellster Song war, also nicht in Bezug auf die Beats per Minute, sondern auf den Entstehungsprozess. Ich glaube, sie hat gesagt, 3 Wochen hat das gedauert und sonst wärt ihr eher so im Monatsbereich.
Richtig.
Aber wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie komponiert man einen Symphonic Metal Song? Ich weiß, es gibt dann diesen schlauen Spruch, you know, it's layers and layers and layers,
ja.
Wo auch immer der herkommt.
Der kam aus einer dieser Interviews, dieser Zoom-Interviews für Napalm. Da hat das jemand so bezeichnet.
Und genau, aber wie macht man das? Also ich meine, klar, jeder, der Musik macht, weiß ja, man sitzt irgendwie im Proberaum und irgendjemand hat eine Idee. Aber bei Symphonic Metal liegt ja, würde ich mal behaupten, sehr viel Fokus auch auf Keyboards zum Beispiel und auf dem Zusammenspiel von Keyboard und Gitarre. Also was ist der Knackpunkt, warum es Wochen oder Monate dauert, einen ausgefeilten Symphonic Metal Song zu schreiben?
Also ich glaube, der Anfang ist eigentlich, wie er bei den meisten Bands irgendwie anfängt, das hast du gerade schon ganz gut gesagt, es fängt meistens mit einer Keyboard-Idee an, das ist tatsächlich bei uns auch so. Das heißt, irgendwie Pascal spielt irgendwie was vor, meistens dann tatsächlich irgendwie Martin oder Martin, unser Schlagzeuger, der da irgendwie was drin hört, dann schon irgendwie da irgendwie ein Beat zu spielt. Und ganz oft sind das so diese ersten Ideen, weil Gitarre, ich finde mich da immer irgendwie rein. Also ich kann da immer irgendwas zu spielen. Das Entscheidendste sind meistens wirklich so die ersten paar Takte, Keyboard und irgendwie Schlagzeug. Das macht schon ganz, ganz viel aus. Und wenn das einmal steht, also meistens ist es halt so, es gibt keine Ahnung, tatsächlich sind wir auch mal eine Band, die ab und zu mal jammt. Das sind aber dann in der Regel auch wieder eher Pascal, unser Keyboarder und unser Schlagzeuger, die zusammen einfach mal ein bisschen was spielen. Manchmal schneiden die das auch irgendwie mit. Wir haben dann können dann mit USB-Stick, wir haben ganz viele Mikrofone im Raum, können wir einfach mal eben spontan was mitschneiden. Das ist dann manchmal eine halbe Stunde oder sowas. Und dann sind in dieser halben Stunde 2 Takte und wir denken, oh, das ist aber toll, was ihr da gemacht habt. Das sind irgendwie 2 Sekunden, 3 Sekunden Musik oder so. Ja, ja. Ja, das ist halt Gejamme, keine Ahnung. Das ist, als ob jemand 100 Stifte auf ein Blatt Papier auf den Boden fallen lässt und die Punkte, das sind dann Noten. So, also es ist halt, da ist irgendwo ein randomisierter Faktor drin, da ist irgendwas Zufälliges, ist da immer irgendwie drin. Also ich glaube nicht, dass jemand einfach sich an eine weiße Leinwand setzt und sagt, ja, jetzt mach mal das hier irgendwie. Also zumindest in meiner Theorie, in meinem Kopf ist das nicht so. Aber es muss schon irgendwie irgendwas, muss mal irgendwo passiert sein. Irgendwelche Unfälle irgendwo, irgendwelche Zufälle müssen mal passiert sein in der Musik, glaube ich, immer. Und dann ist es so, okay, diese 3 Takte, 2-3 Takte sind total toll. Was kommt jetzt danach, dass sich ungefähr genauso anfühlt? Und dann fängt so ein komischer Schaffensprozess an. Ich habe immer ein bisschen das Gefühl, das ist wie wenn man wenn so Forscher einen Dino-Knochen finden, der irgendwo so im Schlamm steckt. Und dann nehmen sie die ganz kleinen Pinsel und fangen dann an, den Rest des Skeletts über Wochen irgendwie auszupinseln. Also freizulegen, ich glaube, das ist das bessere Wort, freizulegen, genau. Und so fühlt sich auch ein bisschen mit der Musik an. Also dann haben wir diese 2 Takte, das ist so der eine Knochen, der irgendwie rausguckt. Und dann versuchen wir da irgendwie zu gucken, wie geht der Knochen jetzt weiter? Was legen wir überhaupt gerade eben da frei? Und desto mehr man freigelegt hat, desto mehr weiß man auch, was für ein Tier das vielleicht mal war. Also so, desto mehr wissen wir man auch so, das ist jetzt schon eher eine Ballade, ne? Oder das ist jetzt schon düster. Okay, wenn das was Düsteres ist, dann lass uns mal gucken, dass der Song jetzt auch düster weitergeht. Also wir Stückchen für Stückchen legen wir das so ein bisschen frei. Das war jetzt natürlich sehr theoretisch ausgedrückt. De facto ist es halt wirklich so, dass wir ab einem gewissen Punkt meistens dann irgendwie am Computer oder am Keyboard zusammen irgendwie sitzen und dann wirklich so, mach mal den Ton, der geht so hoch, probier mal das, vielleicht so und so. Und das dann immer aufzeichnen und so geht das wirklich Stück für Stück. In ganz kleinen Schritten. Und ich glaube, deswegen dauert das auch so lange bei uns. So, weil da hat man manchmal auch einen Teil freigelegt und denkt man, der ist ja doof. Das geht ja in eine ganz falsche Richtung. Das ist ein ganz anderer Dino. Die liegen dann nur zusammen aneinander. Das Bild funktioniert überhaupt nicht bis zum Ende. Aber ich ziehe das jetzt, versuche es noch ein bisschen durchzuziehen. Dann wird das wieder zugeschüttet und guck mal, rahmen wir an anderer Stelle weiter und gucken, das passt besser.
Aber auf jeden Fall hast du gerade den Untertitel für diese Folge geliefert, zwei doofe Dinos oder so.
kann man gerne so machen, ja. Und bei dem benannten Song gerade, da war es halt so ein bisschen anders, weil da gab es so, das Erste, was wieder da war, waren so ein paar Takte Keyboard, waren so ein paar Akkorde, die so ein bisschen düster waren, die sind jetzt in der Strophe im absoluten Hintergrund. Also die haben mit dem Song jetzt gar nicht mehr so viel zu tun, waren aber total entscheidend für den Startschuss dieses Liedes. Und auf diesen paar Akkorden basiert so ein bisschen der ganze Song. Also Strophe, Hauptriff, Intro, alles basiert so ein bisschen auf diesen Harmonien. Wir haben die nur immer wieder so ein bisschen anders interpretiert. Ich will jetzt nicht so musiktheoretisch so tief da reingehen, aber der ist so schnell entstanden, weil es so einen roten Faden gab, an dem wir ganz viele Teile aufbauen konnten.
Also jetzt so, wenn man in Klassikdimensionen denkt, Thema und Variation meinst du jetzt, grob?
Ganz grob, ganz grob, ganz genau, ja, ganz genau, ja, ja. Also da gibt es ja bestimmt ein paar MusikerInnen unter euch, die jetzt gerade zuhören. Es sind halt quasi immer so drei Klänge. Und eine Dreiklänge, da gibt es ja meistens immer so einen passenden Grundton dazu. Man kann die Grundtöne aber auch variieren. Also, dass das dann mal die Terz im Grundton ist und eine Quinte im Grundton ist. Und sowas haben wir dann oft gemacht. Also dann, der Pre-Chorus ist dieselbe Akkordfolge wie die Strophe, nur dass die Grundtöne sich da ändern. Wie gesagt, es ist sehr musiktheoretisch, aber falls euch da fragt, was meint der denn da? Das meine ich damit.
Ach so, ja, genau. Okay. Das meine ich. Ja, sehr schön.
Ja.
Du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, euer Schlagzeuger, der Martin, oder Madin, wie es ja immer, glaube ich, im Booklet steht.
Ja, wir können es nicht ganz entscheiden, wie ernst man, wie unernst wir das Ganze meinen. Also bei uns heißt er nur Madin, keiner nennt ihn Martin. Vielleicht seine Mutter, wenn er mit ihm schimpft oder so. Aber sonst glaube ich niemand.
Jedenfalls kann man, ich bin mir nicht sicher, ob es auch beim neuesten Album noch steht, aber bei eurer EP, eurer Debüt-EP und beim ersten Album steht ja, dass er für das lyrische Konzept zuständig ist. Das klingt jetzt ja erstmal so, wow.
Inhaltsschwanger, ja,
absolut. Genau. Aber was genau bedeutet denn das? Also sitzt Martin da mit dem Rotstift, wenn einer mit dem Text kommt und sagt, nee, so nicht, das Wort ist falsch. Oder ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gemeint ist, aber erzähl doch mal, was bedeutet lyrisches Konzept?
Es war zu dem Songwriting-Phase, zur EP und auch zum Album, das sind ja größtenteils dieselben Songs, war es so, dass er beim Songwriting schon früh eine gewisse Idee hatte, was der Song thematisch so ausdrücken möchte. Und das hat sie dann zum Teil auch wieder zurück ins Songwriting, also hat wieder zurückgespielt. Also es war so, ich glaube, der Song könnte da und davon handeln, dann lass auch mit dem auch mal so ein Part reinmachen, dass ich dann das und das erzählen kann. Also warum nicht auch die Texte von ihm komplett sind, liegt nur daran, dass es mir schon ein bisschen schwierig war mit dem Englisch, vor allem in seinem jungen Alter da auch noch zu der Zeit. War nicht so ganz so einfach für ihn. Das waren noch ein bisschen andere Zeiten. Also da war auch so ein Google-Übersetzer noch nicht das, was heute so ein DeepL oder sowas ist. Also so eine KI-Übersetzung, die wirklich unfassbar gut, also die Übersetzungstools sind unfassbar gut geworden. Wir saßen damals noch mit Wörterbüchern oder so. Also wirklich, das kann man sich heute nicht mehr so vorstellen. Natürlich gab es schon Übersetzungstools und so, aber die waren von der Qualität her bei Weitem nicht so. Wir haben dann immer noch die Texte gegenchecken lassen von noch Native-Speakern, also vielen Leuten, die aus England kamen zu dem Zeitpunkt. Und deswegen war das dann so, dass dann jetzt will ich dir Martin sagen, Martin und ich zusammen die Texte, den größten Teils, ich glaube bei einer Nummer war Nele noch ein bisschen mit dabei, zusammen die geschrieben haben, einfach weil ich ihm da ein bisschen unter die Arme greifen wollte. Zum einen, weil das, glaube ich, sonst sehr lange gedauert hätte und die Texte mal als letztes kamen und dann war es immer so doof, dann nochmal Monate zu warten, bis die Texte fertig sind, obwohl die Songs eigentlich schon lange fertig sind. Und da haben wir dann einfach was zusammen gemacht. Aber wie gesagt, ihm war es damals sehr wichtig und das verstehe ich auch ein bisschen, dass es eine Anerkennung dafür gibt, dass er sich diese Welt ausgedacht hat, in der die EP und das Album spielen. Wie gesagt, das war noch wirklich ein Konzeptalbum, wo das wirklich eine Geschichte von A bis Z ist, die durchläuft mit wiederkehrenden Motiven und Figuren und weiß nicht was. Und ich verstehe das so ein bisschen, er fand es so ein bisschen traurig, wenn dann einfach steht im Booklet so, ja Martin, ja Schlagzeug. So, das. Und ich verstehe es. Ja. Ich verstehe es. Weil ganz viel vom Artwork und von den Grundsteinen Elvelons basiert auf ihm. Er hat damals auch die Leute so ein bisschen zusammengerufen, er hat das organisiert, das mit dem Proberaum gemacht. Also er fand es immer ein bisschen doof, wenn es immer nur heißt, ja, der Schlagzeuger, weil das Bild vom Schlagzeuger ist halt irgendwie, ja, der sitzt da hinten und trinkt Bier und interessiert sich für gar nichts irgendwie so. Das ist halt das Klischee und er war das krasse Gegenteil. Und ich verstehe ein bisschen, dass ihm das wichtig war, dass das auch irgendwie rüberkommt im Booklet.
Darum, um sich bei Martin jetzt dann unbeliebt zu machen, wie nennt man die Freunde vom Schlagzeuger? Musiker?
Genau. Ja, ganz genau. Das ist aber auch wieder, ganz kurz, ein total entscheidendes Ding, was auch mal wieder verloren geht so ein bisschen ist, Martin spielt vielleicht jetzt kein melodisches Instrument. Er kann jetzt nicht sagen, ja, mach jetzt mal den A-Moll oder F-Dur da an der Stelle bitte. Aber eben dieses Nichtwissen ist total Gold wert in der Band. Weil alle anderen, wir denken in diesen musikalischen Rastern, in diesem, was uns natürlich viele Möglichkeiten gibt und auch hilft, Instrument zu spielen, was dann aber manchmal auch vielleicht kreativ ein bisschen einschränkt oder man nicht so über den Tellerrand blicken lässt. Und dann ist halt er derjenige, der aus einem rein emotionalen, also eine reine emotionale Kritik auf die Sachen gibt. Und das finde ich ganz viel wert. Weil das nicht so analysiert ist, warum jetzt der Akkord da kommt und warum jetzt die Auflösung und sowas. Also das es ist total gut, jemanden in der Band zu haben, der vielleicht nicht musiktheoretisch total versiert ist.
Aber Schlagzeug spielen kann er gut.
Ja, das kann er auch.
Konnte ich mich ja bei eurer Release-Show überzeugen, also Chapeau, kann ich nur sagen.
Er macht das schon, ja.
Er macht das schon ganz gut.
Er fühlt das auf jeden Fall. Ja.
Auf jeden Fall. Wir waren eben auch schon bei Texten.
Ja.
Auf dem neuen Album ist jetzt einiges ein bisschen anders, hast du ja schon gesagt.
Genau.
Und nur von einem Song hast du den Text geschrieben.
Genau.
The Aftermath of Life.
Genau.
Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, habt ihr vor wenigen Tagen ein Video auf Insta gehabt, wo ihr eure persönlichen Favoriten genannt habt.
Ja.
Und da hast du gesagt, ja, es ist für dich dieser Song, weil der Text dir sehr wichtig wäre. Magst du dazu was ausführen oder ist das zu persönlich?
Nein, überhaupt nicht. Alles gut. Nein, nein. Also ich habe ja schon mal vorhin erzählt, dass ich ja früher schon eine Band hatte. Und in dieser Band habe ich eigentlich alles gemacht. Ich habe die Songs geschrieben, habe mich um das Artwork gekümmert, habe da auch die Texte geschrieben. Aber das ist halt schon einige Tage her. Und das war auch ein bisschen andere Musik, ein bisschen andere Texte auch und so. Und ich hatte mal, ich weiß auch nicht, also diese Demo des Songs ist tatsächlich eine Demo, die schon zu Until Dawn-Zeiten so ungefähr da war. Das war auch so ein Ding, was von unserem Keyboarder Pascal war. Und ich wollte, beziehungsweise ich habe mich so ein bisschen dem Song angenommen und habe da schon damals etwas eigenmächtig den einmal quasi zu Ende komponiert. Der ist jetzt doch ganz anders geworden, größtenteils, dass es auch gut ist, weil der hatte früher ein paar Parts, die da gar nicht reingepasst haben. Das war auch völlig die richtige Entscheidung von den anderen zu sagen, nee, Gilbert, komm, da gehen wir noch mal ran irgendwie. Aber mir lag der Song dadurch sehr am Herzen und das schon viele Jahre. Und dann war es die Kombination daraus, dass der mir zum einen sehr am Herzen lag und daraus, dass ich dachte, oh, ich würde eigentlich auch mal gerne wieder einen Text machen. Dass ich dann gesagt habe, immer Leute, wenn jetzt gerade sich so ein paar Sachen ändern, ich hätte Lust. So. Ich hätte doch mal Bock dazu, nochmal einen Text zu schreiben. Und so kam das dann auch so. Aber ich hatte noch kein Thema oder sowas. Es war einfach nur so, ja, okay, mach, klar. Und ab dann war so nächsten ein, zwei Monate so erstmal so, ja, worüber willst du denn drüber schreiben und sowas irgendwie. Und Das war dann so eine Phase, wo ich etwas mehr über Krankheiten nachgedacht habe. Ja, schweres Thema. Das ist gerade immer, wenn es nochmal vorkommt, dass ich irgendwie mit meiner Familie, die inzwischen auch schon alle was älter geworden sind, Zeit verbringe, gerade mit den Großeltern oder angehängte Familie so ein bisschen. Es geht oft um Krankheiten bei den Familientreffen. Fand ich mal sehr deprimierend irgendwie. Aber es ging jetzt mal so ein bisschen um eigene Krankengeschichte. Und ich will jetzt gar nicht so in das Detail gehen, aber ich habe eine chronische Krankheit bekommen, wie nennt man das denn? So eine Art Entzündung, will ich das gar nicht nennen. Eine Reizung der Schleimhäute, die auch leider nicht so wirklich erforscht ist und wo es auch kein wirkliches Heilmittel gegen gibt. Man gibt immer nur Sachen, die man so gewissen gegen die Symptome nehmen kann, aber das kann weggehen, muss aber nicht. So. Und auf lange Sicht ist es auch krebserregend, wenn man es nicht behandelt. Wie gesagt, wenn man es behandelt und da regelmäßig hinterher ist, alles okay, aber so. Und das war dann schon so, also wenn man diese Worte hört beim Arzt, ist das natürlich schon so, das gefällt mir jetzt gerade nicht so gut, ich bin doch gerade erst 20. Bin ich natürlich nicht mehr.
Ja, ich habe gerade gedacht. Ne?
Ja, ja. So, und da habe ich halt gemerkt, jetzt fängst du vielleicht an. Du hast jetzt die 35 überschritten, jetzt fangen so Sachen vielleicht einfach mal an.
Es liegt daran, dass man ab 35 regelmäßig zum Arzt gehen darf. Darum fallen die dann erst auf.
Nee, mir ist es ja aufgefallen, dass ich Schmerzen hatte. Also es war schon so. Und ja, jetzt habe ich schon wieder sehr aufgeholt. Ich versuche es ein bisschen zu komprimieren. Auf jeden Fall, das war so ein bisschen meine Inspiration, vielleicht darüber mal einen Text zu schreiben. Und jetzt gar nicht jetzt aus dem Wind, oh, mir geht's so kacke und was soll das denn? Sondern ich wollte dem Ganzen irgendwie einen positiveren Twist geben. Insoweit, dass ich gesagt habe, ja, okay, ja, das gehört dazu, jetzt, dass man einfach, wenn man älter wird, einfach die ersten Zipperlein dazukommen und vielleicht auch so ein paar Geschichten, die du während deiner Lebzeit vielleicht auch jetzt nicht mehr los wirst, die jetzt einfach zu dir dazugehören. Und auch wenn das jetzt gerade Angst macht und du vielleicht ein bisschen panisch wirst, man trotzdem lernen kann, diese Sachen als Teil von sich zu akzeptieren und auch in dem Umgang damit. So. Und um es noch vielleicht noch ein bisschen positiver zu machen, okay, du hast jetzt vielleicht diese Geschichten, aber du bist dafür auch noch am Leben. Also es gehört zum Leben dazu, dass diese Geschichten dazugekommen. Das ist ein Weg, den wir alle durchschreiten. Und er ist am Endeffekt auch ein Zeichen dafür, dass du halt überhaupt das Glück hast, auch jetzt noch hier zu sein. Auch wenn du vielleicht jetzt gerade wieder eine weitere Geschichte dazu kam, die den Alltag vielleicht hier und da ein bisschen einschränkt und schwerer macht. Du bist aber auch noch hier. Und deswegen ist Aftermath of Life halt diese Aftermath, also es ist ja eigentlich, gibt es diesen festen Ausdruck im Englischen, the Aftermath of War, also die Nachwirkung des Krieges.
Ja.
Und das ist jetzt einfach so eine Umdeutung, ne, die Nachwirkung des Lebens. Es gehört einfach dazu, kann auch dankbar dafür sein, dass man noch lebt. Und so genau hat dieser Song halt auch so, das hat für mich aber ganz gut gepasst, weil der hat so ein paar Stellen, die so ein bisschen düsterer sind, ein bisschen dunkler, aber es geht auch in so einem deutlich positiveren Refrain wieder auf. Und weiß auch nicht, das hat mir dann irgendwie, dachte ich so, ja doch, das ist ganz schön, das kann man mal ausdrücken. Das ist auch ein ganz anderer Text, als die anderen schreiben in der Band, als Neil oder Martin schreiben. Aber ich dachte mir, hey, nee, komm, ich habe jetzt auch versucht, ich wollte es erst so ein bisschen lyrisch verblümter ausdrücken, aber irgendwie, das hab ich gar nicht so hingekriegt. Beziehungsweise ich wollte es vielleicht dann im Endeffekt auch gar nicht. Ich fand es ganz gut, dass da in dem Text schon noch mal zwei, drei Stellen auch ein bisschen klarer sind. Also natürlich ist das immer noch irgendwie ein kryptischer Text. Also es ist nicht, dass man den hört und sofort, ach so, ich verstehe. Okay, das wollte mir der Künstler sagen. Das ist natürlich trotzdem nicht. Das ist auch so, glaube ich, so ein Symphonic-Metal-Klischee oder vielleicht generell ein Metal-Klischee, dass Texte gern mal ein bisschen was kryptischer da sind. Vielleicht auch ein bisschen, um Interpretationsmöglichkeit zu bieten oder vielleicht, glaube ich, vor allem auch ein bisschen, um seine Persönlichkeit ein bisschen zu schützen, um nicht alles jetzt einfach nur wie so einen offenen Brief darzulegen, sondern auch noch so ein bisschen Wissen noch dahinter stehen kann, nicht noch ein bisschen hinter den Worten verstecken kann, um nicht ganz diesen Seelenstriptease hinzulegen. Und ich hab das, glaube ich, für mich ganz gut so auf Mittelweg getroffen. Ich wollte schon, dass das nicht zu kryptisch wird, dass Leute da stehen und sagen, was will er denn sagen? Sondern, aber auch jetzt nicht so, ja, okay, ich habe sofort verstanden. Also man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, glaube ich. Aber ja, so viel dazu.
So viel dazu, ja, ist doch. Ist doch schön, wenn man sich was bei Texten gedacht hat. Also
ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
Wahrscheinlich genug Leute, worüber sie schreiben wollen. Ja, Krieg, ne? Oder so.
Ja, ist auch okay. Musik, also es ist, Musik muss ja nicht unbedingt immer jetzt jetzt das Rad neu erfinden. Oder muss jetzt vor allem ja auch nicht immer super inhaltsschwanger da irgendwas Tolles oder ganz neue Sichtweisen präsentieren. Es ist auch mal okay, einfach mal nur irgendwie Quatsch zu erzählen oder irgendwie Spaß zu haben. Es ist ja, darf ja alles da sein. So. Bei uns jetzt halt haben wir dazu entschieden, das so und so zu machen. Das kann jeder andere Band auch gern anders machen. Also ich glaube, so Bands wie Sabaton, denen wird das ja nie ausgehen. Also da können sie ja noch, müssen ja noch so viele Kriege, über die sie noch gerne was singen können. Und das ist auch schön, weil da muss man sich jetzt, glaube ich, auch gar nicht jetzt so, oh, worüber schreibe ich denn heute? Also ich will es jetzt gar nicht so schlecht dastehen lassen. Ich meine einfach nur, ist auch schön, wenn man ein Thema hat, wo man sich an dem entlanghangeln kann.
Dann lass uns mal an einem anderen Thema entlanghangeln. Gerne. Nämlich, wir sind am leicht interaktiven Part angekommen.
Oh, oh.
Die Podcast-Playlist möchte natürlich gerne gefüttert werden. Wir hatten im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Es geht nicht um Songs von euch, sondern um Songs, die dir persönlich wichtig sind, die, keine Ahnung, dich zum Metal gebracht haben oder die du als deinen allergrößten Lieblingssong aller Zeiten bezeichnen würdest oder vielleicht auch irgendwas ganz Aktuelles, wo du sagst, das war das letzte Mal, dass mich irgendwas so richtig umgehauen hat. Darum würde ich dich jetzt mal bitten, mir 3 Songs zu nennen, die du allen Hörern da draußen uneingeschränkt empfehlen kannst und sagst, Leute, das müsst ihr mal gehört haben. Nur 3?
Nee, ach Gottes Willen, das ist, da muss ich eher ein bisschen überlegen. Also, wann bin ich denn zu Metal gekommen? Das muss so 2001 gewesen sein, ungefähr. Es gab ein Computerspiel, es gibt immer noch. Nein, ganz bestimmtes. Ich mache es jetzt ganz kurz. Also es gab damals dieses Spiel, es kam raus, man kann das sehen, 2001 kann sogar sein. Das hieß im Deutschen Dark Project, die Spielereihe heißt im Englischen Thief. Ist so ein Schleichsimulator, ein bisschen in so einem Mittelalter-Fantasy-Setup gelegt. Und damals hat die Band Subway to Sally dafür ein paar Stücke bereitgestellt. Aber auch nur in der deutschen Version. Ist irgendwie als Promo-Gag, weiß ich nicht, keine Ahnung, die da eingebaut sind. Und irgendwie fand ich das total cool. Das hatte so fette Gitarrenriffs, aber auch damit so Chören drin. Und auch mal so ein etwas elektronisch klingenden Drumset. Die Songs waren so ein bisschen umgemodelt für dieses Spiel. Und ich fand das beim Spielen total toll. Fand ich richtig gut. Hab den Soundtrack da rauf und runter gehört. Was damals noch ein bisschen andere Sache war, weil jetzt konnte man nicht einfach als CD kaufen oder bei Spotify streamen. Das musste man noch irgendwie sich aus dem Spiel Dateien noch irgendwie rausmogeln. Deswegen, von dem damaligen Album Herzblut von Subway to Sally empfehle ich den Song Veitstanz, den ich damals bis zum Erbrechen gehört habe.
Oh, ein ganz unbekannter Song einer völlig unbekannten.
nein, überhaupt nicht. Aber es ist natürlich schon dieses Mittelalter-Rock-Ding, was jetzt auch vielen Leuten aufstößt. Also die mit Dudelsäcken im Metal eigentlich gar nicht Berührungspunkte haben wollen.
Ich finde das super. Also ich bin bekennender Subway to Sally-Fan. Ich meine, da oben siehst du ja so diverse Boxen von Saltatio Mortis zum Beispiel.
Ja gut, dann. Und ich sehe aus letzter Instanz auch schon, ist auch ja gar nicht so weit. Ist ja alles. Diese Welt existiert ja auch noch, ist ja immer noch da.
Genau, also.
Fersengold auch, ach ja, ist ja schön, ist ja alles da. Ja,
natürlich.
Okay, dann bin ich ja hier im richtigen Heim.
Hätte ich dir jetzt gar nicht so direkt zugetraut. Ich hätte dich jetzt eher anders.
Ja?
Durch die Musik, die ihr jetzt macht, hätte ich dich ein bisschen anders verortet. Aber ist ja cool. Also Mittelalter, super Sache.
Ja, das so hat es auf jeden Fall mal angefangen. Also, aber ich muss auch wirklich sagen, das hat jetzt nicht so weit gestreut bei mir. Also ich habe zu der Zeit dann schon noch mal ein bisschen aufgeholt mit den In Extremo-Alben, die bis dahin rausgekommen sind. Das fand ich dann aber schon wieder so, war schon okay, aber ich finde, Subway to Sally haben damals schon eine sehr kunstvolle Musik gemacht, sehr, ja, wie soll ich das sagen? Die Texte waren sehr besonders. Das war jetzt nicht so Met auf Mittelaltermarkt, Sauf Mittelalter-Rock oder sowas so. Ne? Das war, und deswegen habe ich mich so ein bisschen schwer getan mit vielem anderen, was da noch so mit reingezählt wurde in diese Szene. Ich bin da jetzt, war das auch nicht wie ich großer Teil davon. Aber wie gesagt, Subway to Sally, so noch ein paar der ersten Extremo-Sachen. Damit konnte ich damals als Gamer vor allem irgendwie was anfangen. So, das hat mir irgendwie ganz gut gefallen.
Aber dann ist jetzt ja bestimmt, also wenn wir das aufnehmen, ist es noch nicht vorbei. Wenn es rauskommt, ist es vorbei. Dong Open Air, ihr spielt da.
Genau.
Und in Extremo spielen, da wenn ich mich nicht völlig irre. Ne?
Ja, das kann gut sein, ja. Wie gesagt, ich bin aus der Szene ein bisschen raus. Ich habe auch Subway to Sally irgendwann aus den Augen verloren. das gehört einfach dazu, wenn man musikalisch mal hier und da mal ein bisschen nach links und rechts wankt.
Wankt ist eine schöne Umschreibung. Wenn man genug Met auf dem Mittelaltermarkt innehatte, wankt man aus Versehen dann mal in die Hardcore-Ecke oder zum Death Metal oder Grindcore.
So weit habe ich noch nicht gewankt, so viel habe ich noch nicht getrunken bisher. Wobei ich das live immer schon ganz gut finde. Also ich finde auch, ich kann mir auch live gerne mal deutlich härteres Geknüppel anhören als zu Hause. Das kann sich also auch schon mal ein bisschen variieren. Also ich finde dann manchmal auch die musikalische Leistung zu sehen auch irgendwie sehr spannend. Das ist für mich wie Sport gucken. So ein bisschen.
Also
das
dein Fußball quasi.
Ja, Technical Grindcore ist mein Fußball.
Auch ein super Untertitel.
Wollte ich gerade sagen. Bitte mach das mal. Oh, eine ganz kurze Anekdote, weil ich das so fürchterlich fand. Wir hatten ein Interview für ein Printmagazin. Ich weiß nicht mehr welches. Ich glaube, es war der Orkus oder irgendwie sowas. Und eine Frage war so ein bisschen. Genau, ja, es war so ein Gothic-Magazin, genau. Es war so ein bisschen, habt ihr Bezüge zu der Szene irgendwie so?
Zur Gothic-Szene.
Ja, ganz genau. So. Und die anderen so gar nicht und ich noch so ein bisschen. Deswegen habe ich die Frage dann irgendwie beantwortet und habe da vielleicht auch ein bisschen dick aufgetragen und habe dann irgendwie geschrieben. Also ich war da wirklich mal, habe ich mal so für ein paar Jahre, so wie ich als Teil davon, das war nämlich diese Zeit auch, wo ich Sub Rosselli und so gehört habe, dazu gezählt habe. Und das war dann, das habe ich dann geschrieben. Ich glaube, ich habe geschrieben so, ja, ich kam so mit der normalen Musikwelt nicht so klar. Mir kam auch mit den Klassenkameraden nicht so klar. Ich brauchte ein bisschen was Eigenes. Und wie war die Gothic-Szene für mich mal so ein kurzer Weg raus aus der Gesellschaft, um mal ein bisschen das von außen zu betrachten, um sich danach dann wieder damit anzufreunden. So. Und dann haben sie daraus gemacht. Oben war unser Foto. Ich weiß noch genau. Oben stand Elvelon, Foto. Und dann stand ganz fett, ein Weg raus aus der Gesellschaft. Ich dachte nur, nein, das kann doch nicht euer Ernst sein. Weil das klingt ja wirklich, als wenn jetzt Elvelon irgendwie der Weg raus aus der Gesellschaft ist. Irgendwie so, wenn ihr die Platte hört, dann ade.
Also ich muss auch sagen, für Until Dawn oder fürs neue Album ist schon, also ich habe selten was Krasseres und Asozialeres gehört als Elvelon. Gilbert, muss ich sagen, also deine Eltern sind bestimmt ganz...
Ja, die wissen gar nichts von der Band zum Glück. Nie erzählt.
Ah. Okay. Ja, ja. So, aber du hast bestimmt noch zwei weitere.
Ja, Songs. Jetzt haben wir wieder ganz schön ausgeholt. Ja, boah, jetzt muss ich aber auch wirklich mal überlegen. Ich flieg mal was Aktuelleres so ein bisschen, was mich so in letzter Zeit so geflasht hat vielleicht irgendwie. Ich habe jetzt gerade leider so eine etwas unmetallische Phase
Mach in
meinem
nichts.
Leben. Aber... Ach doch, komm, das fand ich doch, das habe ich mal letzte Zeit gehört und zwar tatsächlich die neue D-Lane-Platte. So eine Band, die ich auch so ein bisschen spät für mich entdeckt habe, obwohl sie eigentlich total genrenah an uns dran sind. Niederländische Gruppe, gibt's auch schon super lange, hatten jetzt irgendwie vor nicht allzu langer Zeit einen massiven Besetzungswechsel, ganz heftig. Aber jetzt habe ich noch mal reingehört in die aktuelle Platte und hat mir doch sehr zugesagt. Aber ich muss trotzdem einen Song von ein, zwei Platten davor nehmen. Ich glaube, es ist die Moonbathers-Platte von... Wann muss das denn? Wann war das denn? 2018 oder sowas? Egal. Ich empfehle auf jeden Fall ganz groß den Song Sucker Punch. Der geht mir, wenn der ab und zu meiner Playlist läuft, der geht mir nicht mehr aus dem Ohr. Ich finde den total gut. Super poppiger Refrain. Aber dann dafür so eine total... überorchestrale Bridge in der Mitte. Gerade in der Albumversion geht die nochmal total auf, nochmal kurz in eine ganz andere Richtung, obwohl das eigentlich sonst voll der straighte, poppige Song ist. Finde ich total gut. Macht Riesenspaß. Ja. Aber auch die letzte Platte, aktuelle Platte, kann man einfach super gut durchhören. Ist
Dark Waters.
Dark Waters, danke. Genau. Ja, da habe ich auch gesehen, noch im Wacken, weil ich war, ja, ich glaube, in Wacken habe ich es dann noch gesehen. Hat mir auch eine neue Besetzung total gut gefallen. Der Kopf dahinter ist ja der Keyboarder, der das da alles macht. Und der ist ja noch dabei, deswegen fühlt sich das auch alles noch genauso an. Ich finde es auch gesanglich sehr nah an dem, also einfach die Art zu singen, diese Lage auch und auch wie das arrangiert ist, die Gesänge, ist sehr nah an dem, wie es vorher war. Ist jetzt für mich, weil ich jetzt vorher auch kein Hardcore-Fan war, gar kein Thema, dich das... jetzt genauso zu Gemüte zu führen und genauso toll finden zu können wie Sachen davor.
Ja, aber das hätte ich jetzt dir musikalisch zumindest
so. Ja, genau, jetzt habe ich mal...
das Klischee bedienen, ne?
Das kann ich bedienen, ja.
Ja. Jetzt überrasch uns.
Oh, jetzt soll ich überraschen?
Cannibal Corpse.
Nee.
Nein, Quatsch.
Ich fand die aktuelle Nile-Single ganz cool tatsächlich.
Das ist ja auch was anderes. Eher das, ne?
Ja, absolut, absolut. Ist auch wie Sport gucken oder Sport hören. Es ist total faszinierend, was da geprügelt wird, meine Güte. Aber die würde ich jetzt gar nicht so empfehlen, weil da fand ich sie nur so okay dafür. War mir jetzt so ein bisschen zu polished. Ich hätte es gerne ein bisschen.
Sound,
ja, genau. War so, wie jetzt aktuell so Platten hören und irgendwie klingen alle Platten immer ein bisschen ähnlicher. Und ich verstehe auch, woher das herkommt so, aber das war noch so, weiß auch nicht, so vor 20 Jahren konnten Platten noch so soundlich sehr auseinandergehen.
Also, absolut.
Also da klangen die Platten auch wirklich, gerade in dem Genre gab es echt Platten, wo ich dachte, boah, klingt die jetzt geil, nächste Platte kam und du, oh nee, der Sound gefällt mir von der Platte gar nicht, dann kam wieder eine Platte von denen und dann war wieder, ah ja, jetzt sind sie wieder so wie vor. Also da waren das noch irgendwie große Welten und inzwischen, ja, klingen die alle ganz gut.
Ja, das liegt, glaube ich, an unserer Digitalisierung. Du kannst ja fast alles heutzutage mit irgendwelchen Presets an deinem Rechner einstellen und es klingt einfach immer absolut gleich.
Genau so ist es. Genau, ja. Und ich kann mich da auch nicht ganz von wehren. Muss man das bedienen, auch so, um so eine gewisse aktuelle Hörgewohnheit noch mitzubedienen. Ich versuche mal so einen Mittelweg da irgendwie zu finden mit Elvelon. Aber ganz weg davon kommen wir auch nicht. Aber ich zumindest setze mich immer noch ein, dass wir ein echtes Schlagzeug aufnehmen, dass wir noch Gitarren echt durch den Verstärker aufnehmen. Also das werde ich auch noch lange versuchen durchzuziehen noch. Das kostet Zeit und Geld, aber ich finde es immer schade, wenn das gar nicht mehr gemacht wird und sich gar keine Mühe mehr geben wird irgendwie. Also das heißt keine Mühe, aber irgendwie. Ich verstehe das, ne? Also Musik eine Band zu betreiben ist schwer, es kostet sehr viel Zeit, du kriegst relativ wenig Geld zurück. So, aber ja, ich habe da noch irgendwie dieses, weiß auch nicht, ich bin halt aus so einer Zeit, wo ich total gern so DVDs geguckt habe mit so Bonusmaterial und dann im Studio hast du die Band gesehen und das hatte was total Magisches für mich. Ich fand das so toll, meine Helden oder Heldinnen irgendwie da im Studio zu sehen. Und irgendwie will man ja als Band ja auch selber sich immer so ein bisschen orientieren an dem, was man mal toll fand. So, man will das ja auch irgendwie zum Teil auch reproduzieren. Ich verstehe das auch. Also Musik ist ja eh eine ewige Reproduktion. Im besten Falle machst du es halt nicht 1:1, sondern holst du auch vielleicht woanders ein bisschen Einflüsse her und dann wird auch schon irgendwie wieder was Neues draus. Aber diese alten Bilder und diesen Eindruck und wie ich denke, dass Musik gemacht werden sollte, verliere ich dabei nicht. Kann ich nicht ganz von mir weisen und deswegen will ich das immer noch so machen, auch jetzt noch.
Sehr löblich auf jeden Fall.
Ja,
am liebsten noch mit Tonband, ja?
Ah nee, das ist ja eben nicht mehr meine Phase. Das ist ja nicht meine Zeit. Also, die Bands, als ich halt so angefangen habe, so richtig, was machen die denn? Und ich will das auch machen. Da war die Tonbandzeit schon vorbei.
Also ich habe wirklich 2002 muss es gewesen sein, waren wir auch mal mit meiner damaligen Band in einem Studio. Da haben wir wirklich noch mit einer Bandmaschine aufgenommen.
Wow.
Und es ist wirklich, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, oder?
Was für Musik habt ihr gemacht?
Ja, so eine Mischung aus Death und Doom, hätte ich gesagt,
war okay.
Aber es war halt schon wirklich, du bist in so einen hinteren Raum gegangen, wo so ein riesiges Bandgerät stand.
Ja.
Es war schon irgendwie cool.
Ist auch cool.
Aber natürlich, die anderen Sachen haben wir auch schon digital damals gemacht.
Ne? Ja.
Natürlich nicht auf dem Niveau, wie du es heute machen kannst, aber so ein riesiges Tonbandgerät hat schon einen gewissen Coolness-Faktor, kann ich nur sagen.
Ja, voll auf jeden Fall. Habe ich auch schon mit gearbeitet, in meiner Zeit als Engineer, als Toningenieur. Aber ich weiß jetzt halt, ja, da musst du aber auch echt gut spielen.
Ja,
klar. Also du hast halt kaum noch Editierungs... Also, ne, dann muss das schon passen, gerade wenn man in der ganzen Band da aufnimmt. Ich finde das auch noch spannend und toll, aber... Boah, es gibt so Bands gar nicht mehr, die so viel Zeit investieren zum Proben und ihr Instrument lernen, dass die, wo du wirklich sagst, drück jetzt auf Aufnahme, dann spielt ihr den Song und dann ist der danach super. So, also das gibt's ja kaum noch so.
Ja, schon, oder? Es gibt ja, diese Retro-Welle,
ja, genau,
also, wo Bands versuchen, die Bands aus den 70ern zu klingen. Und dann ja auch mitunter, habe ich zumindest so mal gelesen, auch wirklich noch versuchen, analog aufzunehmen. Wo ich mich immer frage, wo kriegst du heutzutage denn noch ein Tonband her? Oder? Naja.
Die werden sogar noch hergestellt, oder? BASF gibt es auch noch, die Firma da. Aber klar, es ist auch super teuer.
Ja,
ne? Ein Band kostet 200 Euro und da kriegst du mir, je nach der Länge, nur ein paar Songs drauf. Ne?
Ja, was kostet? Speicher?
Ja, aber dagegen ist es deutlich weniger.
Nee, aber das meine ich ja. Ne?
Ja, ja.
Ein Tonband irgendwo auftreiben, klar wirst du es bekommen, aber... Also der finanzielle Effekt, auch wirklich auf Band aufzunehmen, das muss ja...
Ja, natürlich, ja, ach so, ja, klar, ja, ja.
Also, faszinierend nach wie vor, aber einen Song bist du uns noch schuldig.
Ja, lass mich mal überlegen.
Stellt euch jetzt hier die Jeopardy-Titelmelodie vor.
Ja, bitte.
Und Leute, falls hier zwischendurch mal was komisch ist, liegt das daran, dass die Aufnahme heute einfach rumgezickt hat.
Ja, natürlich, es liegt nur daran.
Genau. Nein, ja, Gilbert ist perfekt vorbereitet, hat hier eine Liste, die ist so lang, er scrollt sie gerade durch, er hat ein paar Pyros mitgebracht und
so fühlt sich es auf jeden Fall an, ja. Ah ja, guck mal, das kann ich nehmen, oder? 20. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, zum Beispiel, obwohl ich das total gern höre aktuell. Ja, ist ein bisschen was anderes, aber trotzdem verwandtes Metals. Mich hat so diese Folk-Metal-Szene, oder sagen wir so, das fing so damals so 2006, oder vielleicht sogar früher mit diesem Pagan-Metal-Schiene an. Das ist ja heute leider ein bisschen durch das Thema. Das heißt leider, es ist einfach ein bisschen durch. Dafür gibt es jetzt die ganzen Vardruna und Heilungen und sowas, die diese Hörerschaft jetzt so ein bisschen abgegriffen hat. Aber mein Herz schlägt immer noch sehr für so diese Zeit der frühen Folk-Metal-Bands, und gerade Elevati war da für mich eine meiner ganz großen Helden viele Jahre. Die hatten auch einen sehr krassen Besetzungswechsel, das ist auch schon jetzt einige Jahre her, aber daraus ist eine neue Band entstanden, die damals aus der damaligen Sängerin, dem Schlagzeuger und Gitarristen entstanden ist. Das ist Cellar Darling, heißen die.
Ja.
Machen ja auch so ein bisschen diesen... Ich würde mich wundern, wenn sie nicht auch auf Band aufnehmen würden, tatsächlich. Also ich weiß, dass die auf jeden Fall sehr viel analog aufnehmen noch in ihrer... Und es klingt auch alles noch ein bisschen roher. Weil es liegt auch ein bisschen daran, dass die Sängerin Anna auch in einem Tonstudio arbeitet und, glaube, da so ein bisschen Liebe für altes Equipment auch entwickelt hat. Oder vielleicht auch schon vorher hatte, aber da auf jeden Fall noch mal mehr ausleben konnte. Die Drums klingen auf jeden Fall bei Weitem nicht so glatt geproduziert, wie das heute ein bisschen üblich ist. Aber um es endlich mal einen Song zu nennen, empfehle ich den Song Insomnia von dem zweiten Album, was ich noch deutlich, deutlich besser fand. Ah, wie hieß das Album jetzt nochmal? The Spell, kann das sein? Ich glaube schon. Ist auf jeden Fall das zweite Album. Ich fand das erste schon sehr cool. Das zweite ist halt nochmal, ist halt deutlich düsterer. Es geht ganz viel um den Tod und Todessehnsucht und wirklich düsteres Material, und das schlägt bei mir in eine Kerbe hinein. Das finde ich ganz toll. Hört euch mal Insomnia an. Der hat für mich so den tollsten Refrain auch der Platte. Geiles Drumming, wildes Arrangement. Geht auch, die ganzen Sachen gehen auch, glaube ich, relativ lange. Hat halt so ein bisschen Inspiration auf jeden Fall auch von 70s, Prog-Rock und so. Bisschen mit drin. Kann ich sehr empfehlen.
Und ich kann es jetzt bestätigen, natürlich, Spotify ist dein Freund. Cellar Darling, zweites Album, The Spell.
Ja, The Spell, okay, gut.
Von 2019.
Es gab nicht auch, glaube ich, den Song The Spell. Das ist ja immer dann wieder das Gemeine, wo wir vorhin noch beim Thema waren. Mit diesen ganzen Self-Titled und irgendwas, Title-Tracks, ja.
So, jetzt wäre es ja fies, wenn wir hier über Elvalon sprechen und keine Elvalon-Songs in der Podcast-Playlist landen. Darum habe ich jetzt noch drei Songs, zu denen du gerne was sagen kannst. Wir machen es mal chronologisch dann rückwärts.
Okay.
Also fangen wir mit dem aktuellen.
Keine Wertung, es ist keine Top 3. Okay.
Ich bin bei so Sachen gern so ein bisschen nerdy unterwegs. Und wenn man drei Veröffentlichungen hat, von jeder einen Song.
Ja.
Wie gesagt, wir machen es jetzt mal rückwärts. Also starten wir mit dem aktuellsten. Und dazu hast du eigentlich schon alles gesagt. The Aftermath of Life.
Ja.
Muss man, glaube ich, nichts mehr zu ergänzen. Dann von eurem Debütalbum, aber natürlich auch von der EP, Born from Hope, so euer geheimer Superhit, geheimlich.
Ich glaube, das ist der Einstieg, den die meisten Leute zu uns, über den Leute zu uns gefunden haben, irgendwie, ja.
Wahrscheinlich. Hast du eine Erklärung, wo der Hype um diesen Song herkommt? Weil er ist ja wirklich im Millionenbereich auf Spotify.
Ja, ganz kann ich es nicht erklären. Also, das war halt einfach unser allererstes Musikvideo. Das ist natürlich klar, Songs, die irgendwie ein Musikvideo haben, kriegen immer eine andere Reichweite als Songs, die einfach nur auf dem Album landen. Und ich glaube einfach, als wir den rausgebracht haben, hatten wir total Glück, dass der YouTube-Algorithmus zu der Zeit uns irgendwie einfach vielen Leuten unser Video vor die Nase gesetzt hat. So. Ich glaube, da haben wir einfach Glück gehabt. Also, der Song ist auch okay. Der ist schon gut.
Ja.
Ja, wir spielen jetzt halt bei jedem Konzert, also wir haben ihn auf jedem unserer Konzerte gespielt. So, es ist jetzt so ein bisschen so, ja, okay, gut. Ja.
Aber
da sind auch noch so, finde ich, so ein paar Arrangier-Sünden. Ja, ist ein großes Wort. Ich will es jetzt gar nicht schlecht machen, nein. Aber es sind Sachen, bei die würde ich jetzt anders machen, Punkt. Aber natürlich, spielen wir den und wir finden ihn noch gut, ne? Gar keine Frage. Aber es ist natürlich jetzt schon nicht so, ach komm, hört aber die neuen Songs, ah, der ist doch, ja, cool, cool. Wird jetzt gerade sehr fixiert auf die neuen Sachen.
Also der Ace of Spades oder Nemo-Effekt, ja, so bei Motorhead oder Nightwish.
Ja, doch, kann man schon so sagen, ja, ja. Wobei, ich glaube, diese beiden Bands schon dem Zeitpunkt, wo diese Songs rausgekommen sind, auch schon etablierter waren. Aber natürlich ist es ein Sprungbrett für viele neue Hörer, auf jeden Fall. Und das wird auch Born From Hope, glaube ich, bei uns jetzt bleiben. Mehr auch immer noch als jetzt im Song von der neuen Platte. Und das meine ich unwertend. Ich glaube, das ist einfach wirklich eine Frage von Glück, Algorithmus und solchen Dingen. Als jetzt wirklich so, ja, da haben wir jetzt aber Songwriter-mäßig uns jetzt aber wirklich jetzt von der besten Seite gezeigt. So. Also ich glaube, das ist mehr als das, was da reinspielt.
Und dann gehen wir noch einmal ein weiter zurück zur Spellbound EP. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, bei eurer Release-Show hieß es, das wäre das erste Stück Musik gewesen, das es jemals von Elvalon gegeben hat. Ich weiß noch, als ich die EP gehört habe, war es wirklich mein Lieblingssong und ich habe nicht verstanden, warum er da nicht auf dem Album gelandet ist. Aber jetzt ja auf der Japan-Edition. Hey, wir haben eine Japan-Edition. Wie heißt der Song?
My Wings.
Richtig.
Der. Ja. Korrekt, genau, denn das war das erste, also ich hatte ja vorhin noch erzählt aus dieser ersten Zeit im Proberaum und ich meine, das war eine der ersten Sachen, die, als ich mal dann was gehört habe von draußen, ich schon ganz toll fand, weil da gab es schon ganz früh auch schon ein paar Textzeilen und da, ich glaube, das war auch das erste, wo, glaube ich, Nele, als sie dann dabei war, mal was zu gesungen hatte. Damals war es noch sehr anderer Gesangsstil und so, ich weiß noch, das war wirklich ein anderer Stil. Aber genau, das ist wirklich das allererste Stück, das allererste Musik, die wir zusammen, oder die Jungs damals und das Mädchen zusammen gemacht haben und ich kam dann später dazu und habe dann den Demo noch dazu gemacht. Der ist damals nicht aufs Album gelandet, weil wieder wegen diesem lyrischen Konzept.
Ah.
Ja. Als wir nämlich dann diese Demos produziert hatten, diese allerersten Demos noch vor Spellbound, als ich noch nicht mal fest in der Band dabei war, oder vielleicht so gerade, weiß ich nicht mehr, da war es mich dann so, ja, der Song hat noch keinen fertigen Text. Und dann habe ich mich mit dem Schlagzeuger mich dran gesetzt, so, nee, wir alle zusammen, wir haben das alles zusammen gemacht, stimmt. Wir haben uns alle zusammen vor den Computer gesetzt, so, nee, komm, wir schreiben jetzt mal einen Text. So. War wirklich kompliziert. Also es war nicht einfach. Es war noch gar nicht am Anfang so klar, was wir genau machen. Dann hatte Nele, glaube ich, irgendwann kam ein Thema. Und dann haben wir die ersten Zeilen gemacht. Das ging, haben wir, glaube ich, echt 3 Proben an dem Text gesessen. Meine Güte. Aber so war das halt damals. Aber deswegen ist dieser Song halt aus einem ganz anderen lyrischen Teil, weil der halt so ganz frei entstanden ist vom Text her. Und bei dem Album, das Album war nach, war halt ein, also da war klar, wir machen ein lyrisches Konzept. Und da hat es halt nicht drauf gepasst. Wir hätten es als Bonustrack noch machen können, aber das Album war eh schon so lange. Und dann haben wir es nicht gemacht im Zeitpunkt. Wir haben ihn aber tatsächlich 2016 nochmal aufgenommen. In dem Zuge von Until Dawn haben wir ihn aufgenommen tatsächlich. Weil es noch kurz Überlegung war, machen wir jetzt, machen wir nicht, machen wir drauf. Und dann war es so ein bisschen auch vom Label-Seite damals auch, glaube ich, ein bisschen, dass ganz gut ist, wenn wir nochmal einen Bonustrack haben, für, falls nochmal irgendwie was kommt. Und tada! es kam dann die Anfrage, ob wir noch irgendwas hätten, um die Japan-Edition irgendwie anzufüttern. Das ist irgendwie so ein übliches Ding. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Ich glaube so ein bisschen, weil die CDs, glaube ich, in Japan auch so unverhältnismäßig teurer sind. Irgendwas, ja, war das so?
Also ich kenne die, ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt so ist. Ich war nie in Japan, aber ja, ich kenne auch genau diese Aussage. CDs waren schon früher, also als ich Jugendlicher war, Mitte der 90er, da war es ja irgendwie noch hip, sich CDs aus Japan zu importieren.
Ja.
Und die Aussage war immer, in Japan kostet eine CD 50 Mark umgerechnet. Und die hat bei uns damals 30 Mark gekostet. Ja, ja. Und es wäre theoretisch, so habe ich es immer verstanden, billiger gewesen, wenn ein Japaner sich eine europäische CD importiert hätte. Und damit er das halt nicht tut, sind Bonustracks so drauf, die es nur in Japan gibt. Also irgendwie so geht die Legende.
Okay. Ja, spannend. Boah, ich will die unbedingt in der Hand haben. Ich habe sie noch nicht. Ich habe sie angefragt, ob die uns mal eine Kopie zuschicken können. Noch nicht behalten bisher. Bin sehr gespannt. Ich habe aber ein Foto gesehen zum Glück die Tage schon. Und das hab ich schon so angefixt. Weil ich habe ja damals auch CDs gesammelt. Und hatte natürlich auch die Japan-Edition mir für manchen Lieblingsalben geholt. Und die waren ja dann gar nicht großartig anders. Die hatten meistens einfach nur so einen Pappstreif an der Seite dazu.
Genau.
Mit den Kanji-Zeichen oder was immer das ist, so drauf. Aber das fand ich schon so cool. Also das hat sich einfach in meinen Kopf eingebrannt, dass halt so eine CD so aussieht aus Japan. Mit diesem extra Papprand.
Genau, wo auch dann schön irgendwas draufsteht, wo man eh nicht versteht, was
genau.
Ist das?
Genau, und das habe ich gesehen und war so, ach, toll. Ich will es trotzdem noch zu Hause haben.
Ja, sehr schön.
Ja.
So, Vielen Dank für deine ausführlichen Antworten.
Ja.
Hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht.
Cool, freut mich.
Mir nicht, scheiße.
Na, ich finde es schön, dass du auch die ausführliche Antwort. Ich habe manchmal Probleme, hier und da einen Punkt zu setzen, aber naja.
Macht ja nichts. Ja, ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß.
Auf, dass absolut.
Mal, dass du mal lange antworten darfst und nicht, in 10 Minuten muss ich in den nächsten Interviewtermin. Ach, scheiße.
Nee, das hatten wir oft genug jetzt. Ja.
Von daher, vielen Dank dafür. Ja. Leute, nächste Woche geht es, wenn die Planung korrekt ist, mit dem Album des Monats weiter. Das müsste dann Album des Monats Juni sein. Weil dann sind wir ja schon im Juli, wenn das rauskommt. Das ist immer so ein bisschen verrückt. Man ist immer so, man muss gedanklich einen Monat in die Zukunft denken. Und wenn das hier rauskommt, ist das Dong Open Air gerade vorbei, wo Elvalon auch gespielt haben.
Hoffe ich.
Hoffe ich. Zumindest steht ihr auf dem Billing.
Ja, ich hoffe, dass ich keinen Arm bricht oder so.
Ja, okay. Blind Guardian werden dann auch gespielt haben. Und es ist kurz vor Wacken, Leute. Also Festivalsaison ist gerade mittendrin. Ja, zum Abschluss. Der Gast darf den Podcast gerne immer beenden mit einem Zitat. Jetzt fang bitte nicht an, den Erlkönig zu rezitieren.
Ein Zitat?
Irgendwas. Einzige goldene Regel, aber da sind wir uns definitiv einig, keine Nazi-Scheiße.
Nee, das ist auf Gottes Willen, nein.
Ist die Standardantwort, um Gottes Willen. Ja, weiß man ja nicht.
Ein Zitat, da hättest du mir mal vorher briefen müssen, meine Güte. Ein Zitat.
Oh. Ja, ich gebe dir recht, ich hätte es dir vorher mitteilen sollen, aber das ist ja alles jetzt relativ kurzfristig passiert. Ich gucke dabei mal nach, wie Fußball läuft. Ne?
Ja, ist cool, mach mal. Nee, ich weiß schon was. Ich muss das nur eben kurz zusammenstammeln. Warte. Ich habe Tage gelesen und fand es sehr schön. Es gibt Weine, die werden mit der Zeit besser. Es gibt Zeiten, die werden mit Wein besser.
Vielen Dank dafür.
Das soll bitte kein Ansporn sein zum Alkoholismus. Bitte, Leute, trinkt in Maßen.
Nicht in Massen.
Nee, nicht, genau. Nee, es ist nicht jeden Tag Wacken.
Ja, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.